Ja, herzlich willkommen. Ich bin etwas verblüfft. Das ist, glaube ich, sogar mehr als bei jedem Knoppix-Vortrag bisher. Ja, das Thema ist auch sehr aktuell, wenn man so auf ransomlook.io guckt. So jeden Tag werden etwa 40 Firmen gehackt und das ist manchmal auch nicht Leute, denen man es irgendwie gönnen würde, sondern auch Krankenhäuser und öffentliche Einrichtungen, die recht wichtig sind. Ja, ich hatte auch einen Hintergrund, warum ich mich mit dem Thema beschäftigt war. Und da kommt der Disclaimer jetzt gleich am Anfang. Uns hat es letztes Jahr erwischt an der Hochschule Kaiserslautern. Und ja, das ist keine schöne Sache. Ich darf wegen der laufenden Ermittlungen jetzt nicht über unseren Angriff erzählen. Kann nur so viel sagen, dass wir relativ fix wieder auf die Beine gekommen sind und wieder im quasi Normalbetrieb sind. Aber einiges wird sich in der IT-Infrastruktur auch bei uns ändern, wie bei allen, die sich gegen weitere Angriffe wappnen möchten. Wer die ganze Historie nachlesen will, wir sind natürlich mit unseren Studierenden und Mitarbeitenden immer in offener Kommunikation gewesen, kann das nachlesen unter dieser Adresse, ist auch auf unserer Homepage verlinkt. Ja, das kleine Quiz habe ich in den letzten 5 Minuten vor dem Vortrag noch fertig programmiert. Ich hoffe, es funktioniert. Wer möchte, kann daran teilnehmen. Es sind also insgesamt 3 Fragen. Würde mich interessieren, wer war denn schon mal von einer Ransomware-Attacke betroffen? Ja, mehrere Antwortmöglichkeiten. Ja, die Angreifer waren leider erfolgreich. Oder sowas kann bei uns gar nicht passieren. Höre ich erstaunlich oft. Das ja, frustriert dann so ein bisschen, wenn man selber schon betroffen war. Oder ich weiß nichts davon, das ist natürlich immer so eine Sache. Ja, wenn man es nicht weiß, dann passiert es auch nicht. Ja, oder was ist Ransomware? Gut, das erkläre ich auch gleich etwas weiter im Detail. Also das erste Viertel von meinem Vortrag wird sein, wie Ransomware so funktioniert. Genau, der QR-Code ist verlinkt. Ich gehe aber auch gleich nochmal auf die Webseite, Quiz zum Vortrag. Ja, das ist es hier. Ja, ich muss leider sagen, bei uns waren sie ja erfolgreich. Und hier kann man zugesehen, wie 53%, ich weiß nichts davon, gut.
Kann man A und B zusammenfassen?
Schwierig. Ja, kann passieren, ja, also... Ja, ich erkläre auch gleich, warum. Also es gibt keine richtige Antwort. Ne? Es war einfach nur so für mich zur Übersicht. Ja, aber immerhin ein Viertel hat schon mal eine Ransomware-Attacke erlebt. Ja? Einwürfe wiederholen. Ach so, ja. Ja, Frage war, ob man A und B zusammenfassen kann. Ja, vielleicht aus B folgt A oder so. Ja, irgendwie sowas in der Art. Gut, es gibt aber keine richtige Antwort, wie gesagt. So, gehen wir mal ein Stückchen weiter. Ja, es ist weniger eine Frage, ob, sondern eher wann ein Angriffsversuch krimineller Gruppen auf die IT-Infrastruktur erfolgreich ist. Wer einen Webserver im Internet hat und dort so ein bisschen Monitoring macht, der sieht es, dass man da so 40.000, 50.000 Mal pro Tag angegriffen wird. Das ist normal, das versandet irgendwo in den Logs, wenn man hier regelmäßig mal guckt. Die erfolgreichen Angriffe, die sieht man dann leider meistens nicht mehr, weil dann die Logs gelöscht werden und der Rechner unbemerkt übernommen wird. Aber angegriffen zu werden ist eigentlich... egal bei welchem Betriebssystem und bei welcher Firma oder Institution, quasi normal. Ja, hierbei werden nicht nur vernachlässigte Sicherheitseinstellungen durch Phishing erworbene Zugangscodes, ja, Passwörter, Malware oder aktuelle Schwachstellen in der Systemsoftware, für die es noch keine Behebungen gibt, ausgenutzt, sondern auch Dinge, an die man vielleicht einfach nicht gedacht hat. Und gerade das mit dem Phishing. Viele Phishing-Seiten sind so gut nachgemacht, dass man das wirklich auf Anhieb nicht merkt. Und manchmal stimmt sogar scheinbar oben die Adresse, die URL, die im Browser angegeben ist, wenn man dort seine Zugangsdaten eingibt. Und viele webbasierte Dienste fragen halt auch danach. Es ist anzunehmen, dass man da bei einer hinreichend großen Gruppe von Studierenden oder Mitarbeitenden in einer Firma ein, zwei dabei sind, die vor langer Zeit schon mal ihr Passwort irgendwo auf so eine Phishing-Webseite unbemerkt eingegeben haben. Also, ins Netz reinkommen ist für die Angreifer oft gar nicht so schwer, wie man denkt. Wenn es dann passiert ist und wenn die Angreifer im Netz sind, dann sollte es vorbereitende Maßnahmen gegeben haben. Stichwort ISMS, Informationssicherheitsmanagementsystem, ist keine Software, die man irgendwo kaufen kann, sondern im einfachsten Fall einfach ein Ordner, wo drin steht, was man im Notfall tun muss, auf welchen Rechnern die wichtigen Daten sind und wer für was zuständig ist, wenn man anrufen kann. Dazu noch ein paar Tipps dann gegen Ende. Ja, wie läuft so eine Ransomware-Attacke ab? Zunächst mal verschaffen sich die Angreifer zunächst über unprivilegierte Zugänge zum Netzwerk Zugriff. Durch geleakte bzw. aus erfolgreichen Phishing-Aktionen kommen sie auch an Accounts ran. Optimalerweise ist da natürlich auch gleich ein Admin-Account dabei, aber meistens reicht auch ein ganz normaler Benutzer-Account, wo man dann über die sogenannte Privilege Escalation, also gefundene Schwachstellen, wo man seine Rechte dann erweitern kann, bis hin zum Admin-Account kommt. Und wenn man ein System kompromittiert hat, ist dann der Schritt zum nächsten eigentlich gar nicht schwer. Irgendwann haben die Angreifer dann Zugriff auf sämtliche Daten und Einstellungen, können das Systemverhalten beeinflussen, also weiter fleißig Passwörter sammeln, das Netzwerk scannen zum Aufdecken weiterer Systemschnittstellen und natürlich auch Backdoors installieren, weil wenn man dabei erwischt wird, dann ist es sehr praktisch, wenn man sich ein Hintertürchen offen hält, sodass man später auch wieder reinkommt, selbst wenn die eigentliche Systemlücke schon lange behoben ist. Ja, oft kommen hierbei auch schlafende Programme zum Einsatz. Daemons kennen wir ja von Linux her. Das sind einfach nützliche Dienstprogramme, die im Hintergrund laufen. Die haben die Angreifer halt auch. Und die sorgen dafür, dass in regelmäßigen Abständen aus dem internen Netz eine Verbindung ins Internet getätigt wird, über die die dann auch wieder reinkommen können. Das ist sehr schwer zu finden, zumal dann keine Systemsoftware mehr verändert werden muss, wenn dieses Backdoor einmal im System verankert ist. Und da gibt es gerade auf proprietären Systemen leider sehr viele Möglichkeiten, das zu tun. Über solche Command-and-Control-Server, also die im Internet stehen und angerufen werden von innen nach außen, können die Angreifer dann Aktionen steuern. Zum Beispiel, wenn sie genügend Informationen haben oder das, worauf sie aus waren, können sie dann Verschlüsselung starten oder einfach alles dicht machen. Phase 2. Sobald wir den privilegierten Zugang zu den zentralen Systemen als Angreifer haben, besteht die Hauptaufgabe darin, besonders interessante Daten, da muss man ein bisschen durchgucken, ob man da was findet. Ja, die großen Datenmengen von so einem Unternehmen sind für die Angreifer meistens weniger interessant als Dinge, die man gut verkaufen kann. Die werden dann gezielt kopiert und aus dem System ausgeleitet. Ja, tatsächlich sind das gar nicht so viele Daten meistens. Ja, wenn man sich so anguckt, was da im Darknet auf den Webseiten der Gruppen vertickert wird, das sind ein paar Gigabyte, ne, so eine kleine Festplatte, da denkt man immer, können sich keine größere Festplatte leisten oder was. Aber für die sind halt Daten interessant, die besonders systemkritisch oder halt für den Angegriffenen, für das Opfer besonders peinlich sind. Also wird schon gezielt danach gesucht. Während der Zeit, in der die Angreifer weiter unentdeckt im Hintergrund arbeiten, kapern sie weitere Systeme, benutzen vielleicht auch das Unternehmensnetz, um andere Opfer anzugreifen. Ja, weil wenn das dann bemerkt wird, dann sieht es so aus, als würde das die Firma tun, wo der Angriff gerade stattfindet. In Wirklichkeit wird das Ganze halt von außen gesteuert. Ja, also in der Phase 2 werden Daten erstmal entwendet. Dann kommt Phase 3 und spätestens das ist der Moment, wo wir es nicht mehr ignorieren oder verpassen kann, dass da gerade was passiert, was man nicht will. Die Spuren des Angriffs werden verwischt, ja, löschen oder überschreiben von Logdateien. Die verwendeten Angriffstools werden natürlich auch entfernt, ne, weil es könnte ja sein, dass man durch Analyse herausfindet, was die genau gemacht haben, wie sie reingekommen sind. Das möchte man nicht, weil die nächsten Attacken sollen natürlich genauso erfolgreich sein. Und dann wird maximaler Schaden durch Verschlüsselung aller Nutzdaten und zumindest große Teile der für den operativen Betrieb notwendigen Programme produziert. Im Fall von Ransomware wird das durch ein Kommando über diese Backdoor von außen auf allen Rechnern gleichzeitig passieren. Das heißt, wenn das mal läuft, dann ist es meistens auch schon zu spät, irgendwas zu tun oder dort noch schnell einen Hebel umzulegen, um die aufzusperren. Das läuft dann autark. In dem Moment kann man sich auch vom Internet abklemmen, das macht dann nichts mehr. Die Rechner verschlüsseln sich trotzdem. Ja, und damit die Opfer natürlich auch wissen, dass sie erpresst werden, gibt es eine anonymisierte Kontaktaufnahme mit den Angreifern in Form von Dateien, die man nicht ignorieren kann. Also meistens tauschen die auch den Bildschirmhintergrund aus oder legen PDF-Dateien in jeden Ordner rein mit entsprechenden Hinweisen, was man jetzt als nächstes tun soll. Ja, warum machen die das? Nur nicht, weil sie sich so cool finden. Ich glaube, auch bei den meisten ist keinerlei politische Motivation dahinter. Die mögen einfach Geld. Ja, also maximaler Gewinn durch maximalen Schaden und das am besten auch noch an verschiedenen Stellen. Da spricht man von der sogenannten Double Extortion oder Multiple Extortion. Und zwar soll ja nicht nur das Zeug im Internet vertickert werden, was man da gefunden hat, sondern die Opfer sollen auch noch erpresst werden. Und wenn es woanders auch noch Geld abzuholen gibt, durch Zugangsdaten oder durch weitere Informationen, die man gewinnbringend auswerten kann, ist das umso besser. Ja, es ist eine Gewinn-Verdien-Maschine für die Angreifer. Ja, man droht also, besonders peinliche, sensible, unternehmenskritische Daten zu verkaufen oder zu veröffentlichen. Man droht damit, dass die Arbeitsdaten, also 30, 40 Jahre Arbeit, die da in diesen Daten drinstecken können, dass die für alle Zeit vernichtet sind, und so viel Arbeitskraft kann keine kleine Firma mehr aufwenden, um das alles selber wieder neu zu machen. Ja. Katastrophale Auswirkungen natürlich auf die Reputation und Arbeitsfähigkeit. Na, das Opfer wird dann auch noch dadurch gedemütigt, dass es heißt, na ja, hier Bildungseinrichtungen oder Security-Unternehmen, und ihr kriegt selber nicht auf die Reihe, eure Infrastruktur zu schützen. Und für viele kleine Unternehmen ist es dann der Totalverlust der wirtschaftlichen Existenz. Ja, das ist nicht schön. Die Ausprägung der Versprechungen und Drohungen ist je nach Gruppierung verschieden. Ja, also viele pöbeln auch rum und versuchen halt durch zeitkritische Aktionen, also wenn ihr nicht sofort so und so viel bezahlt, dann passiert Folgendes, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Manche sind erstaunlich höflich, ne? Die schreiben dann, unser Sicherheitsteam hat ein Problem auf ihrem Rechner entdeckt. Gegen eine kleine Gebühr können wir dieses Problem aus der Welt schaffen. Nehmen Sie bitte Kontakt über unsere Support-Webseite auf. Ja, die Support-Webseite ist aufgebaut wie eBay. Ja, da werden also Daten an den meistbietenden vertickert. Meistens sind es auch noch so Appetithäppchen drin, riskante Ausweise oder Verträge, Beschwerden, die reingegangen sind. Halt alles, was irgendwie für das Unternehmen super peinlich ist oder für die Angreifer danach aussieht. Ne? Also die interessieren sich meistens auch gar nicht für irgendwelche privaten E-Mails, wie man sich das so vorstellt, sondern halt tatsächlich um unternehmenskritische NDAs, Verträge und so weiter. Ob die das lesen können oder wissen, was auf diesen Sachen, die sie erbeutet haben, draufsteht, das weiß man gar nicht. Aber so von den Fotos her könnte man hier schon annehmen, dass das quasi die gesamte Mitarbeiterdatenbank ist mit allen personenbezogenen Daten und so weiter. Ja, also 250 Gigabyte werden hier verkauft für 25 Bitcoin. Preis liegt im Moment bei etwa 65.000 Euro. Dann läuft der Timer, ja, in der Zeit kann man bieten. Und wenn man das Opfer auf diese Seite einlädt, kann es halt quasi zusehen, wie viel es jetzt als nächstes kosten wird, um die eigenen Daten vor weiteren Veröffentlichungen zu schützen. Ja, das ist auch nicht schön. Ja, sollte man bezahlen? Also gibt es unterschiedliche Meinungen. Es gibt ein paar Security-Dienstleister, die sagen, naja, hängt von eurer Infrastruktur ab. Wenn ihr sonst keine Chance mehr habt, wirtschaftlich zu überlegen, dann zahlen wir halt für euch und nehmen Kontakt mit den Entführern auf. Das ist keine Option für Behörden, Hochschulen oder Universitäten. Ja, also mit so einer Zahlung würde man Kriminelle unterstützen, macht sich selber strafbar und also an der Stelle ist für uns die Entscheidung halt relativ einfach, wenn wir als Behörde angegriffen werden. Ja, und warum? Vielleicht sind die Angreifer ja nett und man kann mit denen verhandeln und es wird gar nicht so teuer. Die gucken vorher schon, wen sie angegriffen haben. Ne? Also bei großen Unternehmen verlangen die mehr Geld. Das ist meistens sowas um ein Drittel vom Jahresumsatz. Je mehr man verhandelt, desto mehr bringt man sich selber in die Bredouille. Also mein Tipp wäre, totstellen. Ne? Also gar nicht drauf reagieren. Dann wissen die nicht, was los ist. Die haben vielleicht den Eindruck, wir waren zu gründlich. Die sind so kaputt, die haben nicht mal unsere Erpressernotiz gefunden. Dann fangen die vielleicht an, über Twitter ihre Mitarbeiter anzuschreiben und darum zu bitten, dass sie sich bei der Firmenleitung mal erkundigen, was da los ist und dass es da ein Angebot gibt und so weiter. Das wäre schon so eine Verzweiflungstat quasi. Aber ich denke, je weniger Informationen man den Angreifern liefert, desto besser ist es einfach. Ja. Auch wenn man irgendwie zurückpöbelt oder so, keine gute Idee. Ne? Man muss im Hinterkopf behalten, das sind keine normalen Menschen, mit denen man irgendwie eine Garantie aushandeln kann, dass man für das Geld, was man bezahlt, auch was bekommt. Man kann die auch nicht verklagen, wenn sie nicht liefern oder so. Das sind einfach Verbrecher. Ja? Also selbst wenn die scheinbar die Möglichkeit einer einfachen Lösung durch Zahlung einer Summe X bestünde, es fördert auch das falsche Verhalten. Im Moment ist auch die Relation zu den Opfern, die bezahlen, rückläufig. Das heißt, es lohnt sich auch immer weniger, solche Ransom-Attacken durchzuführen, und das ist gut so. Ja, bei großen Unternehmen weiß man es nicht. Es gibt sicherlich eine Dunkelziffer, aber zumindest mal bei den Gruppen, die sich auf den öffentlichen Bereich spezialisiert haben, da ist es eigentlich ziemlich klar, an dem verdienen sie jetzt nicht so viel. Gut, was können wir jetzt als Opfer tun, ja, oder als diejenigen, die uns verteidigen wollen? Da gibt es einmal gesetzliche Vorgaben, eine Meldepflicht innerhalb von 72 Stunden für Behörden. Es gibt organisatorische Maßnahmen, die man durchführen kann, technische Maßnahmen. Das ist dann so mein Metier, wie kann ich dann mit Linux und Open Source möglichst viel wieder reparieren. Wichtig ist Kommunikation nach innen und außen. Also Totschweigen für Mitarbeiter, keine gute Idee. Die haben ein Recht darauf zu erfahren, was los ist. Und man will ja auch möglichst schnell wieder in einen irgendwie produktiven Betrieb kommen. Also man muss sich miteinander unterhalten und möglichst viele abholen und auch einbinden in die Restaurierungsmaßnahmen. Da gibt es eine Checkliste des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik. Ich würde empfehlen, die vorne im Anruf zu lesen, weil da steht immer drin, was man hätte machen sollen, bevor es passiert ist. Das ist in dem Moment ein bisschen kontraproduktiv. Aber stehen auch gute Sachen drin, also für die Zukunft. Und dass es zum Beispiel Unternehmen gibt, die sich mit Cyberangriffen beschäftigen und einem wirklich 24 Stunden, 7 Tage die Woche, kann man dort anrufen. Dann kommt jemand mit einer großen Festplatte und dann fangen die an zu arbeiten. Kostet viel Geld, aber funktioniert. Je nachdem, welchen Dienstleister man findet, kann man mit denen auch zusammenarbeiten. Wenn man im Haus Leute hat, die sich ein bisschen auskennen mit Dateisystemen und mit Infrastruktur, kann man sich dort technisch durchaus auch beteiligen. Das geht ja nicht ums Geld sparen, sondern man selber kennt seine eigene Infrastruktur natürlich am besten. So, Backups. Ja, schönes Thema. Hat ja jeder. Ne? Inkrementelle Backups jeden Tag. Haben alle großen Einrichtungen. Und jetzt denkt man, naja gut, die Daten, die ins Internet geflossen sind, da können wir jetzt nicht mehr viel machen. Aber zumindest mal unsere Backups wieder restaurieren und stellt dann fest, dass sich diese auch nicht mehr lesen lassen. Das kann unterschiedliche Gründe haben. Vielleicht sind die Angreifer da dran gekommen, haben auch was manipuliert und verschlüsselt. Kann aber auch sein, dass die Backups aus welchen Gründen auch immer noch nie so richtig funktioniert haben und einzelne Bitfehler haben. Da kenne ich ein schönes Beispiel von einem ziemlich populären und teuren proprietären Produkt zur Sicherung von VMs. Der Restaurierungsvorgang, der bricht sofort ab, wenn in der Backup-Datei ein Block mit einem einzigen Bitfehler gefunden ist. Dieser Block ist natürlich meistens am Anfang der Datei. Das heißt, den Rest von der Datei mit Inhalt kann man dann nicht mehr lesen. Ja? Also wenn wir das als Open-Sourceler so programmieren würden, würden wir gefeuert werden. Ja, natürlich soll man Lesefehler überspringen können. Ja? Dann ist halt an der Stelle ein Block kaputt. Das heißt, man kann keine 100% Verfügbarkeit der Daten garantieren, aber man kommt vielleicht an die restlichen 99% der Daten noch mal ran. Nicht bei dieser Software. Dann ruft man an, wenn die gehört haben, dass man attackiert worden ist, dann gehen die erstmal gar nicht ans Telefon und 2 Wochen später kriegt man dann doch einen und hofft, dass man jetzt vielleicht mit den Entwicklern in Kontakt kommt. Ja, wir sind ja selber Entwickler und können vielleicht diese Software entsprechend patchen oder anpassen, dass halt diese kaputten Blöcke einfach überlesen werden, dass man den Rest des Backups noch restaurieren kann. Ja, bei einer Open-Source-Firma würde das auch funktionieren. Aber nicht bei einer proprietären Firma, dann kommt nämlich genau dieser Satz, I'm sorry, this is proprietary information. Das heißt, egal wie kaputt eure Daten sind, wir sind nur dafür zuständig, dass ihr unser Programm kauft, aber wir garantieren nicht, dass es das macht, was ihr wollt. Und wie das Backup-Format aufgebaut ist, sodass man das vielleicht reparieren könnte, Checksummenfehler beheben, kriegt man so auch nicht raus. Also Antwort auf die Spezifikation des Backup-Dateiformats, vielleicht ist das auch zu naiv gedacht von mir. Ja, ich weiß es nicht. Also viel Spaß beim Reverse-Engineering. Und vor allem, wenn man im Hex-Editor in diese Backup-Daten reinguckt, dann sieht man alle Dateien. Ja, man sieht, das ist eigentlich alles noch okay. Ja, vielleicht ein paar kleine Blöcke drin mit ein paar Nullen, die angegriffen worden sind, aber so circa 90% hätte man lesen können, wenn man einfach wüsste, wie dieses Backup-Format aufgebaut ist. Ja, jetzt kommt der spannende Teil für uns als Open-Sourceler. Ja, wir gucken uns mal genauer an, was passiert beim Cyberangriff Phase 3 denn mit den Daten. Welche Offline-Analysemöglichkeiten gibt es? Was müssen wir notgedrungen neu anschaffen, damit wir unsere kaputten Systeme analysieren und reparieren können? Paar Recovery- und Forensik-Tools schauen wir uns an und technische Schutzmaßnahmen. Ja, also wie kamen die rein und wie verhindern wir, dass es wieder passiert? Wenn man jetzt aus der umgekehrten Sicht eines Angreifers denkt, wie kann ich mit möglichst wenig Aufwand, möglichst viel in möglichst kurzer Zeit zerstören? Na, dann kommt man drauf, die sicherste Variante, etwas zu zerstören, ist eigentlich nicht das komplette Überschreiben von der Festplatte. Es wird viel zu lange dauern. Ne? Ich möchte ja, dass in Sekunden alle Daten weg sind. Also überlege ich mir ein Verfahren. Ich könnte zum Beispiel ja, so in Abständen Blöcke mit Zufallszahlen überschreiben und so tun, als wären die verschlüsselt. Ja, wenn das Opfer zahlt, dann ist es mir sowieso egal, ob die das wieder restaurieren können oder nicht. Also der einfachste Zerstörer ist noch nicht mal richtige Verschlüsselung, sondern einfach Zufallszahlen an zufällige Stellen. Und tatsächlich die meiste Software, die hier von den Ransomware-Angreifern verwendet wird, arbeitet nach diesem Prinzip. Es werden Nutzerdateien entweder mit Zufallszahlen oder tatsächlich mit starker Kryptographie verschlüsselt, parallel auf allen Laufwerken gleichzeitig, egal ob lokal oder Netzwerk. Auf allen übers Netzwerk erreichbaren Datenträgern und Rechnern die symmetrischen Schlüssel für das Verschlüsseln. Ja, symmetrische Schlüssel können schneller verschlüsseln, der Algorithmus ist einfacher als asymmetrische. Die symmetrischen Schlüssel werden zufallsgeneriert und zwar optimalerweise für jede Datei oder für jeden Rechner einzeln. Also jeder Rechner hat einen anderen Schlüssel. Und dann springt man in den Dateien einfach hin und her. Das sind diese roten Stellen, die ich hier markiert habe. Und verschlüsselt dann einzelne Blöcke. So macht man also sehr viel Schaden, ohne jetzt alles von vorne nach hinten verschlüsseln zu müssen. Und sollte es wieder möglich sein, die Daten zu entschlüsseln, dann muss man ja irgendwo vermerken, welchen Block man wie verschlüsselt hat. Das hängen die an die Datei dann einfach hinten dran, als so eine Art Blockindex. Und auch den symmetrischen Schlüssel, aber der wird dann mit einem asymmetrischen Verfahren verschlüsselt. Das ist das Fiese dabei. Ne? Selbst wenn ich das weiß, dass an meiner verschlüsselten Datei hinten noch ein Schlüssel dranhängt, mit dem ich sie wieder entschlüsseln kann, dann ist dieser Schlüssel verschlüsselt mit einem asymmetrischen Algorithmus. Der Verschlüsselungsschlüssel, der war in der Software drin, aber der Schlüssel zum Entschlüsseln, der hat sich nie auf einem meiner Rechner befunden. Also von der Kryptographie her ist das Verfahren super. Wird übrigens bei Android genauso gemacht. Ne? Also wenn Sie Ihre Android-Daten verschlüsseln, dann hängt entweder hinten an der verschlüsselten Partition oder in einem separaten Bereich. Im Smartphone ist der symmetrische Schlüssel und der ist nochmal mit einem asymmetrischen Schlüssel. Das ist die PIN, die Sie dann eingeben, wird der dann wieder entschlüsselt. Gut, also Verschlüsselung top. Und wenn die jetzt keinen Fehler gemacht haben beim Zufallszahlengenerator oder Ähnlichem, das passiert auch manchmal, dann kriegt man die Daten so nicht wieder entschlüsselt. Das heißt, wir müssen eigentlich darauf achten, dass, wenn wir merken, da läuft eine Verschlüsselung, dass wir so wenig wie möglich von diesen roten Stellen haben, weil wir die höchstwahrscheinlich nicht wieder rauskriegen, aber möglicherweise den Rest der Daten schon. So, also, was machen wir als Opfer? Wir versuchen, die Datenzerstörung so schnell wie möglich zu stoppen. Und es geht am einfachsten nicht, indem man die Rechner runterfährt. Warum man das nicht machen soll, erzähle ich gleich noch was drüber. Sondern indem man tatsächlich den Stecker rauszieht. Also das, was Ihnen jeder Admin oder jede Firma eigentlich sagt, niemals den Stecker rausziehen, da geht was kaputt. Ja, das wollen wir. Wir wollen, dass es in dem Zustand, in dem kaputten Zustand, den wir gerade im Moment haben, eingefroren wird und nicht mehr weitergeht. Wenn wir runterfahren, dann können alle möglichen Programme noch starten, dann werden Dateien bereinigt, dann werden Inkonsistenzen behoben und genau das wollen wir nicht. Na, wir wollen also tatsächlich Strom aus. Ja, jetzt gibt es IT-Dienstleister, die sagen Ihnen aber auch, na gut, wir hätten ja noch beobachten können und lernen, wie dieser Algorithmus funktioniert. Ja, kann ich verstehen. Also als Forensiker würde ich sagen, wir beobachten, wir analysieren die Systeme während der Verschlüsselung, da lernen wir viel. Das Problem ist, während dieses Lernprozesses geht halt so viel kaputt und die Daten sind mir in dem Moment halt tatsächlich wichtiger. Ja, also ich würde den Stecker einfach ziehen. Gut, die Betriebssysteme, die auf dem Rechner drauf waren, der verschlüsselt wurde, sind mit hoher Wahrscheinlichkeit kompromittiert. Das heißt, einmal ausgeschaltet, wir sollten den nie wieder hochfahren. Zumindest nicht mit der Software, die drauf ist. Ja, also ein Betriebssystem so zu bereinigen, wenn es mal kompromittiert war, dass man 100% sicher ist, da ist nichts keine Schadsoftware mehr drin, das ist schwierig bis unmöglich. Ja, und oft auch gar nicht nötig, denn Betriebssysteme kann man jederzeit neu installieren. Nur die Nutzerdaten, die wir mit unserer eigenen Hände Arbeit erworben und geschrieben haben, die kriegen wir halt nicht mehr so einfach installiert, aber Betriebssysteme schon. Ne? Also es gibt gar keinen Grund, das Betriebssystem, was vorher auf dem Rechner drauf war, nochmal zu starten. Ja, und was nehmen wir stattdessen? Wir wollen ja analysieren. Da gibt es ja verschiedene Live-Systeme. Ja, Knoppix geht auch, ist aber ein bisschen langsamer auf 64-Bit-Systemen. Ist halt auch für ältere Rechner noch geeignet. Kali Linux hat sehr viele gute Tools dabei, auch die ich gleich vorstelle. Dann gibt es die System Rescue CD und viele andere. Ich würde es empfehlen, auf USB-Stick zu machen, denn dort können wir noch ein paar Software-Tools mit aufnehmen, die standardmäßig nicht dabei sind. Und ganz, ganz wichtig, was auch immer für ein System ausgewählt wird, das sollte beim Einbinden von Datenträgern keinen automatischen Konsistenzcheck oder Reparatur machen. Ja, an der Stelle geht Sicherheit und Analyse vor Komfort. Ja, viele Linuxe, die binden halt alle Dateisysteme, die sie finden, sofort ein, read-write, dass ich auch darauf schreiben kann, in dem Moment werden die Dinge, die ich noch brauche, zur Reparatur zerstört. Also es muss ein System sein, was nicht automatisch einbindet und was, wenn man einbindet, nur einen Read-Only-Mount macht. Genau, der erste Schritt der Datenrettung besteht dann auch darin, die Daten erstmal zu kopieren, wo man noch was rausziehen will. Ja, warum? Erstmal ist man vielleicht nicht der Einzige, der nochmal an die Daten ran muss zur Analyse. Das kann auch der externe Dienstleister noch tun. Das kann das Landeskriminalamt tun, das können die Strafverfolger tun. Ja, also möglichst nichts verändern, alles nur read-only. Also erstmal kopieren, ja, alles, was wir kriegen können. Jetzt ist es so, in einem größeren Unternehmen oder einer Uni, da sind die Datenmengen, um die es da geht, die halt durch die Verschlüsselung kaputt gegangen sind, Faktor 1000 bis 10.000 höher als die Daten, die im Darknet gelandet sind. Ja, also mehrere hundert Terabyte würde ich mal davon ausgehen. Das heißt, A, es dauert lange und B, wir brauchen irgendwo einen Platz, wo wir es hinsichern können, denn wir können auf keinen Fall auf die gleichen Datenträger, wo was verschlüsselt wurde, selbst wenn noch Platz ist, nochmal was draufschreiben. Denn gerade auch die nicht benutzten Bereiche von Festplatten, wie wir gleich sehen werden, sind enorm interessant und da befinden sich noch unverschlüsselte Daten drauf. Ja. Also Disk Space, ja, Geld ausgeben, 100 Terabyte, Petabyte, egal, viel Plattenplatz beschaffen und dann erstmal umkopieren. Das dauert ein paar Wochen. Ja, das ist mal eine Sun-Storage, ja. Ja, genau. Die großen Dinger halt mit einem RAID drauf, mit Netzwerk, ja, weil so ein USB-Anschluss, da gehen auch nicht so viele Terabyte pro Sekunde durch. Also es sollte was mit Gigabit-LAN sein, ja, und, oder besser 10 Gigabit, große Kisten. Ja, das müssen nicht die teuren Server-Storages sein, die müssen auch nur so lange halten, wie wir unsere Analyse und Datenrettung machen. Wenn man sie später nochmal brauchen kann, ist gut, aber wenn nicht, dann hat man zumindest mal temporär Speicherplatz. Also, ich vergaß, ja. Aus dem Publikum kam halt so die Anregung, so eine SAN-Storage, also ein Netzwerklaufwerk, Netzwerk-Storage zu kaufen. Die sind recht schnell, die sind flexibel, die müssen nicht an dem Rechner genau dran sein, wo die Katastrophe passiert ist, sondern können irgendwo im Netz stehen, müssen erreichbar sein und die gibt es halt auch in allen möglichen Kapazitätsgrößen. Gut, also die Live-Systeme zum Booten der abgeschalteten, kompromittierten Systeme werden im Read-Only-Modus verwendet. Nochmal der Hinweis, niemals schreibbar mounten. Gegebenenfalls zusätzliche Tools nachinstallieren, solche USB-Stick-Live-Systeme mit Persistenz, Kali kann das auch, sind dafür ja sehr sinnvoll. Ja, sauberen Shutdown oder Konsistenzcheck unbedingt vermeiden und das Standardkommando unter Linux, um eine Partition Read-Only zu mounten, ist dieses hier, mount-r, dann der Name der Partition, MNT oder irgendein Zielverzeichnis, was man sich ausdenken kann als Ziel und dann kann man schon mal gucken, ob man dort auf Dateisystemebene noch was sehen kann. Ne, manchmal sind die Partitionen so kaputt, dass man zunächst mal in der Kopie, in dem Image, was man gemacht hat, die Partitionstabellen reparieren muss, bis das überhaupt funktioniert. Einige Dateisysteme lassen sich gar nicht read-only mounten, wenn die inkonsistent sind, aber da gibt es bei den meisten spezielle Flags für Mount, ja, zum Beispiel -o, no load, die verhindern, dass die sich selber wieder reparieren und die mounten das dann auch im Read-Only-Modus. Ja, sehen wir hier unten, minus O, no load. Ich glaube, das ist bei NTFS und bei X4 der Fall. Und mit minus O Offset kann ich einen anderen Offset, also einen anderen Sektor auf dem Datenträger angeben, wo das Dateisystem anfängt. Ja, manchmal sind die Sektoren verschoben. Wenn die Angreifer an der Partitionstabelle rumgewurschtelt haben, dann liegen die Daten nicht mehr da, wo sie laut Partitionstabelle liegen müssten. Das Dateisystem, ja, das ist ein technischer Begriff, das Dateisystem bildet die Hardware-Ebene der Bits und Bytes in logische Strukturen ab, Dateien, Ordner oder Verweise. Auf der Platte selber sehen wir nur die Bits und Bytes und diese logischen Strukturen mit Dateien, Ordnern und so weiter, die gibt es in Wirklichkeit gar nicht. Das Dateisystem als Treiber hat die Aufgabe, das für uns Menschen lesbar abzubilden. Und bekannte Dateisysteme für verschiedene Betriebssysteme sind zum Beispiel das FAT32, also die meisten USB-Sticks sind damit formatiert, oder VFAT, ja, das sind auch die anderen, FAT12, FAT16 und so weiter drin. XFAT für größere Dateien oder größere Datenträger, ist inzwischen auch recht modern bei größeren USB-Sticks oder Platten. NTFS, das bekannteste unter Windows, X4 oder ButterFS für Linux. Das sind also alles Dateisysteme, die die Aufgabe haben, die Bits und Bytes auf der Platte in logische Strukturen abzubilden. Und je nach Verschlüsselungsgrad sind die halt jetzt mehr oder weniger defekt. Manchmal lassen sie sich gar nicht mehr mounten, manchmal lassen sie sich mounten, aber ich kriege nicht mehr Zugriff auf alle Dateien. Ja, und an der Stelle muss ich schon mal sagen, Linux ist das Betriebssystem, was die meisten dieser Dateisysteme unterstützt. Also relativ unabhängig davon, ob das angegriffene System Windows-Rechner waren, Mac, Linux-System, Atari oder sonst irgendwas. Ja, die Dateisysteme für diese Betriebssysteme sind in Linux schon drin. Ja, da gibt es also tatsächlich nichts Besseres als Linux, um auf Dateisysteme, auch defekte Dateisysteme, noch zugreifen zu können. Ja, aber wie finde ich die denn? Nach einem erfolgreichen Angriff sind auf den virtuellen Disks bei virtuellen Maschinen oft auch gar keine Partitionen mehr auffindbar. Vor allem, wenn jetzt der erste Block, der erste Sektor dieses Images als erstes verschlüsselt worden ist, dann fehlt dort die Partitionstabelle. Ja, da muss ich also erstmal suchen, wo fängt die Partition an, wo hört sie auf. Dafür gibt es ein Tool TestDisk, das zeige ich später nochmal in einem anderen Kontext. Das kann Dateisystem Start und Ende aufgrund dateisystemtypischer Signaturen finden. Ja, wobei ich das vielleicht an der Stelle doch schon mal zeigen kann. Ja, hier habe ich mir eine virtuelle Disk, eine Datei erzeugt. Und hier sieht man am Anfang dieses Hexadezimal EB ja, als nicht druckbares Zeichen rechts dargestellt. Dann steht da NTFS. Das ist der Start einer NTFS-Partition, eines NTFS-Dateisystems. Ja, wenn man nach diesen entweder im Hexadezimalmodus oder im Textmodus danach sucht, dann kann man die Anfänge von diesen Dateisystemen finden, selbst wenn die Partitionstabelle kaputt ist. Und genau das macht das Testdisk. Genau, manchmal muss man etwas kreativ suchen. Testdisk zeigt, während es so läuft, auch manchmal Verdachtsfälle an. Hier könnte ein Dateisystem sein, hier findet aber dann manchmal so viele Fehler, dass es die in der Liste später gar nicht anzeigt. Wenn man dort ein bisschen mitgeschrieben hat und den Anfangssektor sich notiert hat, kann man mit dem Mount, minus O, Offset und so weiter oder durch Eintrag in Testdisk selber die entsprechende Partition wiederherstellen. Ja, wenn man guckt, ob da etwas drauf ist, was nach Dateien aussieht. Auch hier sollte, wenn man jetzt die Änderungen zurückschreibt, zum Beispiel eine neue Partitionstabelle, sollte das immer mit einem Image passieren, was man sich kopiert hat und nicht auf dem Originaldatenträger. Ja, NTFS, muss ich sagen, habe ich auch durch den Angriff gelernt, ist ein echt tolles Dateisystem. Also es hat so seine Eigenheiten, aber die führen vielleicht unbeabsichtigt, vielleicht auch nicht, man weiß es nicht, dazu, dass man sehr viele Sachen wiederfinden kann, die man eigentlich verloren geglaubt hat. Also da sind zum Beispiel noch Fragmente des Algorithmus für FAT32 drin. Es gibt also sowohl eine File Allocation Table für die letzten 10 geschriebenen Dateien, als auch ein Journaling-File-System, was dann so auf der Platte verteilt ist. Und wenn man in dem einen Dateisystembaum nichts mehr findet, dann nimmt man halt den anderen. Ja, es macht ein bisschen Overhead, aber es funktioniert. Außerdem hat es noch ein paar weitere Eigenheiten, und hat einige Dinge, die es dem Unix-Dateisystem nachempfunden hat, die aber dort eher schlecht implementiert sind. Sehen wir gleich bei Deduplikation. Ja, genau. Da ist die Folie schon. Die Duplikation. Wir kennen das unter Linux als Hardlinks. Das bedeutet, dass die Daten physisch nur einmal auf der Platte gespeichert werden, aber ich kann an verschiedenen Stellen Dateinamen haben, die auf diesen Datenspeicher verweisen. Es gibt es auch als Symlink, dann geht es über den Dateinamen, der dann auf eine Originaldatei zeigt. Nur wenn ich bei einem Symlink die Originaldatei lösche, dann zeigen die Symlinks ins Leere. Bei einem Hardlink haben wir wirklich gleichberechtigte Dateien an verschiedenen Stellen, die alle auf den gleichen Inhalt auf der Festplatte zeigen. Ne, da hat sich der Hersteller von den TFS gedacht, das ist ja eigentlich ganz cool, da können wir mehr Daten speichern. Auch wenn jemand einen Ordner kopiert auf der gleichen Platte, dann braucht man doch den Platz nur einmal verwenden. Also machen wir das jetzt wie Hardlinks, aber so können wir es ja nicht nennen, weil das ist ja von Unix und so, alles schlecht. Also Deduplikation. Ja? Und das funktioniert so, dass es auf dem NTFS einen Ordner System Volume Information Dedup gibt. Und dann gibt es einen Chunk Store. Was Sie sich bei dem Namen gedacht haben, weiß ich nicht. Ein Laden für Klumpen von Dateien, irgend sowas. Und da liegen die Dateiinhalte drin. Das heißt, die Dateiinhalte liegen nicht mehr da, wo die Datei erscheint. Das sind nur die Metadaten, sondern die liegen in diesem Chunk Store und haben alle ganz komische Namen. Das ist schlecht für das Restaurieren. Wenn man nicht dieses NTFS 3G Dedup-Plugin hat für NTFS 3G, das ist der Linux-Treiber für NTFS, der kann sich nämlich aus diesem Chunkstore die Inhalte von Dateien rausfischen, die dedupliziert worden sind. Ansonsten würde man bei der Datenrettung nur einen Haufen leere Dateien sehen ohne Inhalt. Ja, also gerade da, wo dieses Platzspar-Feature eingeschaltet ist bei NTFS-Partitionen, brauchen wir dieses Plugin, um tatsächlich wieder an die echten Daten zu kommen, die dann halt nicht mehr da liegen, wo sie früher gelegen haben. Na, wichtig zu wissen. Also solltet ihr irgendwann mal mit NTFS 3G Daten retten wollen, denkt dran, bei deduplizierten Daten, die liegen nicht da, wo die Datei ist. Also nicht wundern, wenn die Dateien alle leer zu sein scheinen. Für dieses Feature braucht man dann das Plugin. Kompression auch. Ja, ButterFS und Co. können das unter Linux ja auch komprimierte Dateien speichern. Unter NTFS 3G gibt es ein Plugin dafür. Das kann dann auch komprimierte Dateien lesen, aber wirklich nur lesen und nicht schreiben. Das ist also ein reines Read-Only-Plugin. Wie sollte man sich noch installieren, wenn man mit NTFS 3G Daten retten will? Ja, während das NTFS eigentlich ganz hervorragend für die Datenrettung geeignet ist, sieht es bei einigen anderen schlecht aus mit dem Support. Dazu gehört leider das sogenannte REFS, das Resilient File System von Microsoft, was aber alles andere als resilient ist, denn es hat keine Dokumentation, die ich lesen kann. Da sind wir wieder bei dem Problem mit den proprietären Sachen. Ich weiß nicht, wie es aufgebaut ist. Es gibt dafür keinen freien Linux-Treiber. Es gibt einen proprietären Linux-Treiber. Wie gut der ist, weiß ich nicht. Also an der Stelle müsste man tatsächlich sich so ein virtuelles Windows installieren und auf REFS zugreifen. Zum Glück ist das, obwohl es ja sehr stark gehypt wurde, kaum verbreitet unter Windows. Ja, also so, obwohl es NTFS ablösen sollte, es hat wohl so seine Schwächen, vielleicht geht es auch öfter kaputt, ich weiß es nicht. Also man findet es manchmal auf Exchange-Servern für die Datenbanken dort. Welche Vorteile das hat, weiß ich jetzt nicht, außer dass man es unter Linux nicht richtig lesen kann. Gut, leider gibt es solche proprietären Filesysteme auch für Linux, nämlich gerade für das VMware ESX. Die verwenden ein proprietäres namens VMFS, Virtual Machine File System. Ja, wenn ihr also so eine VMware habt und die speichert ihre virtuellen Maschinen auf einer großen Storage, dann ist die meistens VMFS formatiert. Dafür gibt es ein Read-Only-Fuse-Modul für Linux, das leider nicht ganz so stabil ist. Da muss man gegebenenfalls was patchen, damit es die Dateien lesen kann. Gerade wenn es ein 64-Bit-Dateisystem oder ein 64-Bit-Betriebssystem unten drunter liegt, kriegt man aber hin, Read-Only reicht auch für die Datenrettung, denn wir wollen ja, wie gesagt, die Daten sowieso nicht verändern. Wir wollen die erstmal runterlesen auf einen frischen Datenträger und dann können wir mit diesen VMDKs arbeiten. Ja, aber was ich damit sagen will, ist, die proprietären Teile machen ungefähr 10-mal so viel Arbeit, wie die wir mit freier Software verarbeiten können. Ja, jetzt sind wir wieder in der Rolle der Angreifer. Ja, wenn ich nicht möchte, dass man rauskriegt, was habe ich jetzt auf dem Rechner gemacht? Ja, dann würde ich in Phase 3 alle Spuren so verwischen, dass man eigentlich ein relativ sauberes System vorfindet, auf dem ist halt nur alles kaputt, aber es sind keine Trojaner mehr drauf. Also eigene Tools löschen, Event-Logs, ja, da gibt es unter Windows diese EVTX-Dateien, das erinnert so ein bisschen an die Journal-Dateien von Systemd, also sind im Binärformat. Man kann sie aber lesen, da gibt es ein Tool unter Linux, EVTX-Export, damit kann man die in Klartext umwandeln und unter Unix halt var log und dann die Textdateien. Ja, damit die auch wirklich nicht mehr lesbar sind, löschen die nicht einfach, sondern verkürzen die mit Truncate und machen die auch manchmal auf 0 Byte Dateigröße, indem sie einfach überschrieben werden, um Hinweise auf den Infektionsweg endgültig zu vernichten. Ja, und das mit den kleinen Geschenken ist halt immer so, ja, wenn man was wegnimmt, dann muss man auch mal wieder was dazugeben. Dann hinterlässt man halt in Exe-Dateien, DLLs, Word-Dokumenten und so weiter ein paar kleine Backdoors, falls jemand mal auf so eine Exe draufklickt oder auf eine Word-Datei, dass dann halt gleich wieder Schadsoftware nachgeladen ist. Außerdem weiß man dann, dass die noch leben und möglicherweise bereit wären, das Erpressergeld zu zahlen. Also auch wieder ein Grund, warum wir das Betriebssystem auf dem kompromittierten Rechner niemals wieder hochfahren wollen und auch die Daten nicht einfach runterkopieren und wieder weitergeben. Ja, es kommt leider auch vor, dass die Nutzer das mitbekommen, dass die Daten wohl im Darknet angeboten werden zum Verkauf, dann auf die Seite gehen und sich diese Appetithäppchen runterladen. Natürlich sind die auch verseucht. Ja? Das sind also nicht die Originaldaten von dem Rechner, sondern die spekulieren drauf. Wenn es heißt, naja, ihr kriegt das ja nicht mehr mit der Reparatur hin, aber bei den Angreifern, da kriege ich ja jetzt meine ganzen Word-Dateien wieder kostenlos von deren Webseite. Ja, dann hat man es wieder eingefangen. Also unbedingt davor warnen. Auch die Sachen, die man dort runterlädt, sind alle verseucht, garantiert. Und man muss die erstmal bereinigen und notfalls alles löschen, wo man den Verdacht hat, dass Schadsoftware drin sein könnte. So, jetzt kommt unser nächstes Quiz. Wir sind beim Löschen. Ja, die Angreifer möchten Spuren verwischen, die möchten Daten löschen, Dinge entfernen. Ja, die Linuxer wissen das eigentlich alle. Was bewirkt das Kommando rm-f datei.pdf? Ja, also rm-f-force ignoriert, wenn die Datei als read-only angegeben ist. Hauptsache das Verzeichnis oben drüber ist schreibbar und dann wird die Datei aus diesem Verzeichnis halt entfernt. Zumindest ist sie dann nicht mehr sichtbar. Was macht das? A, die Datei.pdf und ihr Inhalt wird gelöscht. Oder B, die Datei PDF und ihr Inhalt ist nicht mehr auffindbar. Oder C, na, da gehen wir die Alternativen aus, die enthaltenen Bits gehen verloren, was immer das heißt. Oder D, nichts davon. Ja, man braucht ja auch noch eine Default-Antwort. Gut, ich gehe mal in das Quiz rein. Das ist die Frage Nummer 2. Nicht so. Ah, nee, 1, 1. Nummer 1. So, da steht's, ne? Was bewirkt rm-f datei.pdf? Und ich vermute mal, ich klicke jetzt einfach mal was an. Ja. Gut, das teilt sich so ein bisschen auf zwischen A und B. Ja, zwischen die Datei wird gelöscht und ihr Inhalt ist nicht mehr auffindbar. Ja, kleiner, feiner Unterschied sozusagen. Ja, das mit den verlorenen Bits ist nicht ganz so populär. Ja, und nichts davon, immerhin 13% ja, sagen, na, da, ich kenne den Knopper, der hat irgendwas anderes vor. Also ist bestimmt keins von den dreien richtig. Gut, lassen wir es mal laufen und ich mache derweil einen kleinen Test. Ich habe ja hier was vorbereitet. Ein disk.image. Und bitte, vielen Dank für den Hinweis mit Make Attack. Das klingt besser als, und gleich ein Programmierfehler drin. Ne? Dann machen wir doch Mount. So, in diesem kleinen Image, das ist ein NTFS, ne, weil ich ja viel drüber gesprochen habe. In diesem Ding sind jetzt drin eine Exe-Datei, apokalypse.exe. Das könnte der Verschlüsseler sein zum Beispiel. Dann unser Vortrag, Ransomware, Angriffe abwehren mit Linux und Open Source und ein JPEG-Bild. Ja, und dann gucken wir mal, was löschen wir denn mal? Wir löschen die Apokalypse, das klingt gut. rm-f mnt apokalypse.exe und jetzt nochmal nachgucken. ls-l mnt. Ja, also die Datei, zumindest mal sehe ich sie jetzt hier nicht mehr. Genau, und ich habe mir so ein paar kleine Rezepte vorbereitet. Mit HexEdit können wir mal nachgucken, obwohl, weiß jemand, wie eine Exe-Datei mit dem Hexeditor aussieht? Ich glaube, da steht auch irgendwo 11 am Anfang. Ja, PDF wäre jetzt besser gewesen, um es wieder zu finden. Gut, dann spare ich mir, ja?
Ein Z,
MZ, das hört sich gut an. Hex edit disk.image. So, MZ. Ja, das sieht aber nicht so aus. MZP, na ja, 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 sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja. Also offenbar, weg ist es noch nicht. Also hier finden wir was, eine Spur davon. Und wenn wir jetzt wissen, wie so eine Echse aufgebaut ist, dann haben wir hier den Anfang, den könnten wir uns markieren. Und irgendwo hinten dran steht dann auch die Größe der Datei in Bytes. Also könnte ich sie hier mit dem Hex-Editor rausfischen und dann wieder als Datei auf Platte speichern. Ja, das wäre also eine Möglichkeit. Zweite Variante. Wir nehmen das Programm NTFS Undelete, das ist ein Linux-Utility, ich weiß gar nicht, ob es das unter Windows gibt. Und das guckt sich an, was in dieser MFT, das ist also sozusagen die File Allocation Table, drin steht, welche Dateien zuletzt gelöscht wurden, noch bevor sie in diesem Balanced Tree tatsächlich vermerkt wurden und die Metadaten geschrieben wurden. Und da kann ich jetzt tatsächlich sogar den Dateinamen sehen, was ich äußerst praktisch finde. Also ich könnte die jetzt mit der Stufe 2 wieder retten. Ah, ich brauche ein Verzeichnis Recover. So, genau. Und da habe ich sie jetzt wieder. Ja? Also in diesem Protokoll von dem NTFS drin steht, folgende Dateien wurden zuletzt verändert. Und da kann ich mir wieder die Locations raussuchen, wo die waren. Ja, solange die Festplatte noch nicht komplett überschrieben worden ist, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man zuletzt zerstörte Daten da relativ fix wieder rausfindet. Es gibt aber noch eine weitere Methode und dazu können wir wieder unser Testdisk verwenden. Ja, also gelöschte Dateien, wie man sieht, sind eigentlich kein so großes Problem. Genau, raus, List, ja, das sieht gut aus. Das ist jetzt der Inhalt dieses Disk.image mit Testdisk angeguckt. Das kann auch NTFS. Ja, das sieht schon mal gut aus. Alternate Data Stream selected. Ja, aber da sehe ich es jetzt nicht drin. Dann gehen wir mal auf die Option Undelete. Und voilà, unter Undelete macht es das gleiche wie NTFS Undelete. Es zeigt mir die Dateien an, die zuletzt gelöscht wurden. Ja. Also Antwort D ist richtig, ja, aber das haben Sie wahrscheinlich schon geahnt. Gut, dann, ja, also wie könnte man das umschreiben? Ja, nicht mehr auffindbar, stimmt auch nicht, mit den richtigen Tools kann man es wieder auffinden. Also tatsächlich entfernt dieses RM-Kommando oder auch das Windows-Del-Kommando, entfernt die Datei aus dem Inhaltsverzeichnis des NTFS, lässt es aber in dem alternativen Inhaltsverzeichnis drin, solange bis signifikante Änderungen am Dateisystem passieren oder tatsächlich der Plattenplatz für andere Dinge verbraucht wird. Die Frage ist, wenn jetzt das Inhaltsverzeichnis gelöscht wird, kann ich die Datei trotzdem wieder finden? Ja, kann man. Das Inhaltsverzeichnis ist ja keine Datei in diesem Sinne. Das Inhaltsverzeichnis steht im Header von dem NTFS drin. Ja, also das Inhaltsverzeichnis löschen, das würde dann passieren, wenn ich das Dateisystem neu formatiere. Dann lösche ich auch das Inhaltsverzeichnis. Ja, gucken wir uns gleich noch an. Ja, stelle ich ein bisschen zurück die Antwort. Gut. Also mit Testdisk kann ich Partitionen, Dateisysteme restaurieren. Geht sehr gut bei FAT32, NTFS, auch X2, X3, X4. NTFS Undelete ist NTFS spezifisch, findet die zuletzt gelöschten Dateien. Ja, also wenn die letzte Aktion der Angreifer war, ihre Schadsoftware zu löschen, dann kann ich die direkt mit NTFS Undelete wiederholen. Und mit Hexedit, haben wir vorhin gesehen, geht's auch. Ist nur ein bisschen anstrengender und man muss nach den richtigen Headern suchen. Nächstes Quiz. Ja. Diesmal sind wir schlauer und wissen, naja, Datei löschen, keine gute Idee, jetzt zerstöre ich den Inhalt. Ich schreibe da einfach was drüber. Na, dieses Echo, es gibt einen Text aus und mit dem größer Datei.jpg, da soll jetzt halt der Inhalt überschrieben werden. Ja, also, was macht dieses Kommando? Echo kaputt nach Datei.jpg. A, der Inhalt der Datei, Datei.jpg wird überschrieben. Oder B, die Bilddaten der Datei werden unbrauchbar gemacht. Oder C, die in Datei.jpg enthaltenen Bits gehen verloren. Ja, gut. Ja. Oder eben wieder D, nichts davon. So, genau, dann ich gehe mal gleich auf die Resultatseite von der Frage Nummer 2. Entschuldigung?
Alle drei, genau.
Alle drei. Das ein interessanter Aspekt. Ja, in dem Fall halt das auswählen, was jetzt am plausibelsten ist. Ja. Gut, ich glaube, Sie haben mich eh schon durchschaut. Aber richtig ist wieder immer D. Das ist aber ja. Ja, ja. Wir probieren es einfach mal aus. Wir probieren es einfach mal aus. Ja, genau. So, make mount. Achso, ist noch wahrscheinlich noch gemountet. MNT. Make mount. Mount. So. Harmless Picture. Da haben wir eine JPEG-Datei und die mache ich jetzt kaputt. Echo kaputt nach MNT harmlesspicture.jpg. Und ich schaue mal, ob ich sie noch angucken kann. Ja, also das ist klar, das kann nicht gehen. Wenn ich die einfach so angucke, dann kommen Fehler beim Lesen einer JPEG-Datei. Das ist keine JPEG-Datei mehr, sondern eine Textdatei. Ja, die kann ich jetzt zum Beispiel mit cat ausgeben. Ja, cat heißt übrigens Katze. Ja, steht eigentlich für concatenate, also für aneinanderhängen von Textdateien, wenn man mehrere angibt. Gut, also ist offensichtlich jetzt nicht mehr so ohne weiteres lesbar. Also man könnte jetzt schon sagen, Antwort 1 und 2, ja, kann man gelten lassen. Ja. Aber nur, wenn man nicht in der Forensik arbeitet, weil das ist ja inakzeptabel, dass man Daten nicht mehr restaurieren kann. So, erstmal hänge ich das Dateisystem wieder aus. Und dann machen wir mal Test 5 ist das, glaube ich. Ja. Und verwenden jetzt ein anderes Programm, was genauso aussieht wie TestDisk. Nur heißt dieses Photorec, ist vom gleichen Autor, dem Christoph Grenier. Ja. Und das macht jetzt Folgendes. Ja. Es durchsucht die Bits und Bytes in einem Datenträger nach Signaturen bekannter Dateitypen. Und das sind eine ganze Menge. Ja, hier steht FileOpt. Das sind alle möglichen Grafikdateien. Das wäre jetzt in unserem Fall sehr praktisch. Datenbanken, virtuelle Maschinen, Word-Dokumente, PDFs. Ja, alles, was man irgendwie mit so einer Art Signatur auffinden kann, ja, ist standardmäßig in der Liste drin. Ja, und wenn man ein bisschen Zeit sparen will und weiß, dass die sichtbaren Dateien ja offenbar kompromittiert oder verschlüsselt sind, kann ich sagen, ich möchte nur im freien Bereich suchen. So, genau, es ist ein NTFS und ich möchte nur im freien Bereich suchen. Und genau, er soll das einfach in den Ordner hier kopieren. File System Analysis, okay, zwei Dateien hat er gefunden und im Ordner Recapture angelegt. Ja. Jetzt muss man überlegen, ja, wie kann das jetzt eigentlich sein, dass er jetzt noch eine JPEG-Datei findet? Ich habe doch den Header auch überschrieben, also das, wo dieses JFIF drin steht. Die Art und Weise, wie die meisten Dateisysteme arbeiten, ist eben nicht, dass wenn man was überschreibt, dass genau die gleichen Bits und Bytes wieder überschrieben werden. Das wäre viel zu ineffizient. Dann wäre der Rechner ständig am Fragmentieren. Stattdessen wird bei jedem Schreibvorgang ein neuer Block, also ein unbenutzter Block, verwendet. Dort wird das zu schreiben hingeschrieben. Und nachher wird im Dateiheader vermerkt, dass der alte Block mit dem alten Inhalt ungültig ist und dass er jetzt diesen neuen verwenden soll. Das heißt, auch beim Überschreiben bleiben die Daten erstmal genauso auf der Platte, wie sie vorher waren. Ja, das wundert mich, dass das die Angreifer nicht wissen, aber es ist auch schwer zu verhindern, weil das Dateisystem genauso arbeitet. Ja?
Es reicht, wenn wir das nicht wissen.
Ja, das stimmt eigentlich. Ja, deswegen machen wir den Vortrag. Und, ja. Aber es ist auch schwierig. Also es gibt keinen so richtigen Befehl, womit man sagen kann, überschreibe jetzt so, dass genau die gleichen Bits und Bytes nochmal überschrieben werden. Ja, dann gucken wir mal an, was hier recovered worden ist. Das war ja ein Bild, GPIC-View, Recapture 1. Ja, da haben wir eine F01.72.jpg, ja, und es ist die Katze. Das lag aber nicht am Cat-Kommando, sondern da war schon vorher eine drin. Gut, also man kann die Datei, auch wenn sie scheinbar überschrieben ist, mit Photorec wiederherstellen. Und sogar, ja, da komme ich jetzt auf die Frage von vorhin zurück, sogar wenn ich das Inhaltsverzeichnis komplett lösche. Ich kann also auch ein neues NTFS anlegen. Dadurch werden alle alten Header, alle alten Inhaltsverzeichnisse gelöscht. Die Daten aber nicht. Das wäre viel zu langsam. Denn sonst müsste ich, wenn ich eine 1-Terabyte-Platte formatiere, eine Stunde warten. Das will kein Mensch. Also wird dann das Inhaltsverzeichnis gelöscht. Gefahr. Wenn Sie eine alte Platte ausrangieren und verkaufen wollen und formatieren die nur und verkaufen die dann auf eBay, dann hätten Sie die auch gleich ins Darknet stellen können, weil die Dateien kriegen Sie mit Fotorec und mit eigentlich jedem beliebigen anderen Tool, was solches Data Carving unterstützt, nach Dateisignaturen wieder restauriert. Ja, kommt leider häufig vor, dass man sagt, oh, wir verkaufen den alten Rechner, formatieren mal eben schnell die Festplatte, dauert ein paar Minuten, dann ist fertig. Und dann verkaufen wir die und so kommen halt viele Daten ins Darknet, weil die kaufen die halt auf als gebraucht und gucken mal als erstes, was da noch Spannendes drauf sein könnte.
Was macht das denn aber für Sinn, dann die Empfehlung, Dateien mit 0 Bytes zu überschreiben? Weil die dann ja wahrscheinlich gar nicht
da. Richtig. Die Frage lautet, was macht es dann für einen Sinn, die Datei mit 0 Bytes zu überschreiben? Antwort keinen. Aber was man sinnvollerweise machen müsste, ist, dass man die komplette Partition, also die gesamte Platte und vor allem den freien Bereich, ja, den freien Bereich entweder mit Nullen oder noch besser mit Zufallszahlen überschreibt. Denn wenn ich alles vollschreibe, irgendwann kommt dann auch das, was als gelöscht markiert ist, an die Reihe und wird dann eben auch überschrieben. Der Platz ist ja freigegeben, das heißt, man darf da schreiben. Es wird halt nur so lange nicht gemacht, bis alle Sektoren halt einmal durch waren. Ja, einfach aus Performance, aus Effizienzgründen. Also tatsächlich müsste man, und das ist für die Angreifer natürlich auch viel zu aufwendig, jedes Mal, wenn man eine Datei gelöscht oder überschrieben hat, den gesamten freien Platz der Festplatte durch eine sehr, sehr große Datei mit Zufallszahlen ebenfalls beschreiben. Ja? Das macht keinen Sinn, weil dann ist man mit der Verschlüsselung nicht schnell genug. Ja? Dann dauert es für so 100 Terabyte eine Woche oder zwei. Ja? In der Zeit hat längst jemand abgeschaltet. Also tatsächlich ist es auch gar nicht so einfach, Daten so kaputt zu machen, dass man sie nicht wieder restaurieren kann. Und das hilft uns halt als Forensikern ebenfalls.
Ja? Wie kann ich den Dateien, wie heißt denn, wo nur bestimmte Bereiche einer Datei beschrieben wird? Also nicht einfach nur komplette Datei,
sondern... Stimmt, ja. Sehr berechtigte Frage. Wir haben ja vorhin gesehen, es werden Teile einer Datei überschrieben. Ja? Für jeden Teil der Datei, der über... Hab doch gerade wiederholt.
Ja, wiederholt mal gerade.
Ja, also die Frage war, wie kann man dann die Datei reparieren? Wie kann man eine Datei reparieren, wenn Teile davon überschrieben wurden? Ja? Also auch bei jedem Teil passiert genau dasselbe. Der Sektor oder der Block, der überschrieben wurde, der wird nicht an der gleichen Stelle überschrieben, sondern an einer anderen. Das heißt, in der Datei ist dann so ein kleiner Zeiger drin und der sagt, oh, der alte Block hier, den verwende ich nicht mehr, sondern stattdessen den neuen. Ja? Aber der alte Block ist noch da. Jetzt wird es schwierig, diese Zeigerzuordnung wieder zu finden. Ja? Das ist in der Tat eine kleine Herausforderung, aber geht, weil die sind ja auch untereinander mit einer verketteten Liste verknüpft. Das heißt, in jedem Block ist ein Link drin auf den nachfolgenden Block. Wenn ich also den Anfang kenne von der ursprünglichen Datei, dann finde ich die alten Blöcke halt als auch Kopie auch wieder. Und das macht Fotorec auch. Damit kann ich sagen, ich möchte von einer und der gleichen Datei mehrere Kopien finden und auch Fragmente, also solche, die unvollständig sind. Und dann kann es sein, dass aus einer 1-Terabyte-Platte plötzlich 30 Terabyte Daten rausfallen. Ja, das sind dann auch alle früheren Versionen der Dateien noch mit drin, mit belieben Kombinationen aus verlinkten Blöcken. Ja, also auch das geht. Ich kann also auch, wenn ich Dateien Teildefekt habe, komme ich an die Blöcke wieder dran. Je mehr aber tatsächlich physisch überschrieben wird, desto schwieriger wird es für mich. Wenn eine Platte zu 70% voll ist und es werden 70% verschlüsselt, ja, dann habe ich eine Reserve von 30%, die ich aus dem gelöschten Bereich wiederherstellen kann. Ja, also wenn die 70% nicht ganz verschlüsselt sind, sondern von den 70% vielleicht 10 oder 20, danach habe ich abgeschaltet, dann sind die Chancen gut, dass ich im gelöschten Bereich die fehlenden Blöcke wiederfinden kann. Die dann an den richtigen Stellen wieder einzufügen, ist eine furchtbare Puzzlearbeit. Und am besten macht man das mit Python und eigenen Shell-Skripten. Ja, dafür gibt es keine fertige Software. Da brauchen wir auch Hintergrundwissen, wie die Dateien aufgebaut sind. Solange es nur einzelne Dateien sind, ist es aber relativ einfach. Dann nimmt man Fotorec und lässt ihn einfach nach Dateifragmenten suchen.
Ja. Aber das geht nur für Copy and Write File Systems.
Ja, also fast die Frage war, es gilt nur für Copy-on-Write-File-Systeme. Das ist richtig, aber das sind ja fast alle.
X2
nicht, aber bei 3 und 4, wo das mit Journaling angefangen hat, schon, ne? Weil da kann ich ja auch zurückspulen. Ich kann ja im Journal sagen, ich möchte die letzten Transaktionen rückgängig machen und das geht halt nur mit Copy-on-Write. Ne? Das heißt, ich muss für jede jedes neu angelegte Datum einen neuen Platz anfordern, den alten dann in der Transaktion freigeben, aber physisch ist er noch da. Ja?
Wir arbeiten dann zu Tools mit Shred.
Genau. Wipe oder Shred löschen große Bereiche, überschreiben die mit Zufallszahlen und das optimalerweise, bis die Platte halt voll ist. Dadurch werden auch wirksam alle Dinge zerstört, die als gelöscht markiert, aber noch nicht gelöscht waren. Die sind dann weg. Ja, das heißt, am Ende einer Attacke nochmal so ein Wipe über alles drüber laufen lassen, würde tatsächlich alles kaputt machen. Aber wie gesagt, das würde Wochen dauern. Mal gucken, wir haben noch ein paar Sachen. Ein paar Kleinigkeiten noch als sinnvolle Tools. Find ist ein sehr mächtiges Tool. Mit dieser Kommandozeile kann ich, wenn ich ansonsten überhaupt nichts über das Dateisystem weiß, die Dateien mit Zeitstempel angeben lassen. Hier sehe ich zum Beispiel, wenn ich das über die Platte laufen gelassen habe, dass da in einem Ordner Recycle bin, ich schätze mal, das ist sowas wie TMP, eine Datei Armageddon.exe drin liegt. Jetzt ist das so, wenn man Daten mit PowerShell-Skripten löscht, dann werden die oft halt einfach in den Papierkorb verschoben und da sind sie dann noch. Und hier sehe ich den Zeitstempel, das deutet für mich darauf hin, zu diesem Zeitpunkt, den Zeitstempel, den diese Datei hat, wurde dieser Löschversuch unternommen. Also das kann auch einen Hinweis darauf liefern, wie die reingekommen sind, unter welchem Account zuletzt was verändert wurde. Und dazu brauchen wir keine speziellen Forensik-Tools, sondern tatsächlich nur ein Find und ein Sort nach Dateizeitstempeln. Gut, das mit den Backdoors hatte ich im Prinzip gesagt. Ja, wie findet man und eliminiert man alle Schadsoftware? Also ein Tipp wäre nicht. Also das alte Betriebssystem einfach löschen, die Nutzdaten bereinigen, alles, was Verdachtsfälle sind, Exe, DLL, ausführbare Dateien oder Dinge, die Skripte enthalten können, halt sicherheitshalber löschen und danach neu installieren. Hier ist ein kleines Tool drin, also die Folien sind auch schon online zum Nachlesen. Das Tool habe ich mir geschrieben, damit wir PST-Dateien, es ist ein ja, einigermaßen dokumentiertes proprietäres Format, auspacken, mit Clam, mit dem Clam-Scanner untersuchen können, die Subjects und das Datum notieren können in einer Log-Datei. Dann können wir also den Benutzern sagen, in dieser PST-Datei sind möglicherweise folgende E-Mails verseucht. Rauslöschen kann man es nicht, weil diese PSTs nicht so gut schreibbar sind unter Linux, aber zumindest mal kann man die dann mit einem Virenscanner lesen, auch wenn die PST-Datei für den Virenscanner ansonsten nicht zugänglich wäre. Ja, also auspacken, scannen und weiter. Ja, gegen die Datenausleitung vorzugehen ist ziemlich schwierig. Die Datenrate beim Ausleiten von sonstigen Nutzdaten überhaupt nicht ins Gewicht fällt. Da brauchen wir dann einige Tools, die auf solche besonderen Ports und Ähnliches horcht. In dem Zusammenhang würde ich nochmal auf Nmap hinweisen. Das ist so eins der klassischen Tools, die man sowohl in der Rolle des Angreifers zum Finden von Schwachstellen verwenden kann, als auch in der Rolle des Verteidigers einfach mal selber die ganzen Rechner untersuchen und gucken, finde ich da Schwachstellen. -SV sucht nach Meldungen der entsprechenden Dienste mit Versionsnummern und kann mit dem Skript, mit dem Lua-Skript Vuln die CVEs durchsuchen, ob für diese Version einer Software Schwachstellen gemeldet sind. Das nutzt sie nicht aktiv aus. Es guckt nur nach der Versionsnummer und vergleicht in der Liste. Kommen viele False Positives raus, vor allem bei Software, die zurückportiert wird, na, wo die Software scheinbar eine alte Versionsnummer hat, in Wirklichkeit schon eine höhere hätte, die aber beim Kompilieren quasi auf die alte zurückgesetzt wurden, damit die restlichen Dependencies noch stimmen. Gut, mit OpenVAS oder Greenbone ist das Ganze ein bisschen besser lesbar. Da fällt dann ein PDF raus und mit dem kann man die Admins der entsprechenden Rechner anschreiben, dass bei ihnen irgendwo ein Türchen offen ist, das sie untersuchen sollten. Gut, Vorsorgemaßnahmen. Ja, wir sind noch gleich durch. Regelmäßige Log-Analyse. Gibt nichts Spannenderes als Logs zu lesen, aber muss man hin und wieder durch. Dafür gibt es Tools. Ja, also man muss das nicht händisch machen. Intrusion-Detection-Systeme bzw. Intrusion-Prevention-Systeme machen genau das. Die lesen für uns die Logs durch und notieren Auffälligkeiten und mailen die an die Admins. Ja? Firewall nicht nur von außen nach innen, sondern auch von innen nach außen. Und das ist sehr, sehr schwierig, wenn man dann genau wissen muss, welcher Traffic ist normal und welche Verbindungen sollte man unterbinden. Backups, ja, hatte ich ja vorhin erzählt, das Drama mit den Backups. Ne? Die meisten machen heute Backup auf ein RAID-Array oder auf Festplatten, also irgendwas, was online ist oder zumindest mal während des Backup-Vorgangs online. Das Problem ist, wenn man die beschreiben kann, kann man die auch löschen. Eigentlich brauchen wir nicht löschbare Backups, wo selbst wir als Admins kein Löschkommando schicken können, sondern immer nur quasi was draufgeben. Und der Klassiker ist halt das Band. Das ist jetzt total wieder im Kommen durch Ransomware-Attacken, Band-Backups, weil man die halt nicht einfach löschen kann. Ne? Weil dann müsste man zum Schrank gehen, das Backup raus, Tape rein, auf Erase klicken und das kann man halt remote so schlecht machen. Und das ist tatsächlich, die alten Band-Backups sind ein sehr wirksamer Schutz davor, dass man Backups durch Verschlüsselung verliert.
DVDs oder CDs
auch? Könnte man machen, ja, DVDs oder CDs, aber die haben halt eine relativ geringe Kapazität, wenn man mit so großen Datenmengen arbeitet. Ja?
Und da kommt jemand mit der DSGVO und will seine Person bis zum Laden
löschen. Ja. Das ist, die Frage ist DSGVO, wie lasse ich dann meine personenbezogenen Daten vom Backup löschen? Das ist einfach, die sind nämlich verschlüsselt und wenn man den Schlüssel wegwirft, dann kann man die nicht mehr lesen. Dann muss ich sie noch nicht mal löschen. Das Problem ist, dann kann ich gar nichts mehr lesen. Ja? Aber um dieses Problem muss man sich dann zu einem späteren Zeitpunkt noch mal kümmern. Aber behalten wir mal die Idee im Hinterkopf, die ist gut, es gibt nämlich auch Löschfristen. Gut, mehr Open Source und lokale Cloud-Lösungen. Proprietäre Altsysteme, also es gibt auch Software, die läuft auf ganz alten Windows-Rechnern. Die muss aber irgendwie weiterlaufen, sonst steht der Betrieb still. Was macht man da? Naja, man baut ein paar Raspberry Pis drumherum auf, mit einem Linux drauf, installiert da einen Proxy drauf mit HTTPS statt HTTP, mit Port-Filtern und so weiter und versucht dann dieses Altsystem durch ein modernes System vor Ausspionieren zu schützen. Snort und Tiger kann ich empfehlen. Das sind beides Intrusion Detection Systeme. Snort fürs Netzwerk, Tiger für lokale Dateisysteme. Das merkt, wenn sich was verändert hat. Das hier wäre ein ganz einfaches Intrusion Prevention System für den SSH-Port mit IP-Tables. Ja, gibt es keine super große Software drumherum. Die vier Regeln, zwei für IPv4, zwei für IPv6, sorgen dafür, dass Angreifer, die versuchen, Passwörter über SSH zu raten, ausgebremst werden auf 6 Versuche alle 20 Sekunden. Ja, das verlängert die Zeit, um 10.000 Passwörter zu raten, von ein paar Minuten auf ein paar hundert Jahre. Also das hilft. Vor allem, weil die Skripte bei denen ja automatisch laufen, die merken das noch nicht mal, dass ihr Skript in Zeitlupentempo läuft. Also das hilft schon mal sehr gut und solche Tools wie Fail-to-Ban zum Beispiel, ja, das wollte ich noch, vor fünf Minuten vor dem Vortrag habe ich es noch reingebaut. Fail-to-Ban sind auch leicht zu installieren und die machen genau solche Sachen mit IP-Tables. Während Snort ein System ist, was auch auf Windows zum Laufen zu bekommen ist, also um Netzwerkauffälligkeiten zu erkennen, ist Fail-to-Ban ziemlich Linux-spezifisch. Das würde für dieses Zwiebelprinzip sprechen. Ja, die Dinge, die sich leicht schützen lassen, also Linux-Systeme, um die Proprietären drumherum zu bauen und die dadurch quasi nach außen zu schützen. Fail-to-Ban hat auch ein paar gute Regeln vorinstalliert für verschiedene Webserver und SSH. Gut, vorletzte Folie, wir sind genau bei 42 Folien, das war Absicht. Kann man sich darauf verlassen, dass Cyberkriminelle nur Windows angreifen? Aber es ist tatsächlich verdächtig, wenn man so durchliest, wer ist betroffen. Ich habe noch keinen Linux-spezifischen Angriff gesehen, ich bin aber sicher, dass es das gibt. Also würde ich auch nicht sagen, einfach alle Windows-Rechner durch Linux ersetzen, dann wird schon nichts passieren. Nee, jede Art von Monokultur ist schlecht. Durch eine Heterogenität der Betriebssysteme im Netzwerk kann man die Infektionskette wirksam unterbrechen. Ja? Bei Open-Source-Systemen wie Linux haben wir die Möglichkeit, Fehler selbst zu reparieren und vor allem den Aufbau des Systems zu verstehen. Also die Prämisse sollte sein, ich installiere und betreibe nichts, was ich nicht selber verstehe. Ja, das muss man erst mal schlucken. Aber es, ja, also viel, viel Weiterbildung ist notwendig. Ja. Deswegen sind wir auch alle hier. Gut, und mit diesen Worten möchte ich mich dann schon mal vortragsmäßig verabschieden. Und wenn wir noch Zeit für Fragen haben, sehr gerne. Okay.
Ja. Ich kenne einen Fall, da hat die Firma genau das Problem gehabt, Lieblingssoftware angegriffen. Die haben dann alle ihre Windows-Notebooks durch MacBooks ausgetauscht, weil sie gemeinsam, die Systeme sind so verseucht, die kann man nicht mal mit Betriebssystem komplett runterlöschen und da zum Beispiel einen Linux-Port machen, weil der Hardsoftware hat sich im BIOS.
Ja. Ja. Ich wiederhole die Frage, ja, das höre ich öfter. Es gibt Fälle, in denen Windows-Installationen auf Rechnern so verseucht sind, dass man annimmt, da ist auch das BIOS betroffen, die Firmware, das UEFI, vielleicht noch andere Firmware-Blobs, die auf dem Board drauf sind und gar nicht mal auf der Platte. Ja, das gibt es vor allem bei solchen gemanagten Systemen, die dann noch so quasi ein kleines Betriebssystem im BIOS drin haben, wo man mit einer separaten Netzwerkkarte das System monitoren kann. Auch dieses könnte man kompromittieren. Die vorgeschlagene Lösung von eben darauf, dann ein Macintosh-Betriebssystem laufen zu lassen, hilft meines Erachtens nicht. Man müsste den Rechner tatsächlich inklusive der Firmware platt machen.
Nee, die haben schon MacBooks.
Ach so, Sie haben dann MacBooks gekauft, also neue Rechner und die alten komplett ausrangiert. Das ist der sicherste Weg, würde ich sagen, ja. Allerdings würde ich mir zutrauen, das auch rauszukriegen, ob das BIOS kompromittiert ist oder nicht. Und notfalls halt tatsächlich mit einer kleinen Pinzette neuen Chip rein oder so. Eigentlich haben die meisten Unternehmen, die solche Server, die gemanagt sind, die also quasi noch ein Betriebssystem über dem Betriebssystem haben, erwarten, dass mir der Dienstleister dann ein Security-Update da drauf flasht, wenn es halt passiert ist. Das eigentlich müsste eine Garantieleistung sein. However, nach den Erfahrungen mit dem Backup-System, denke ich, das ist eher nicht der Fall. Also auf eigenes Risiko weiter betreiben oder als Insel oder halt einen Dienstleister finden, der sagt, ich kann euch das System so zurücksetzen, dass da garantiert nichts mehr drauf ist. Bei normalen PCs sollte das aber keine Rolle spielen. Also das EEPROM mit Schadsoftware zu flashen, da ist nicht so viel Platz drin, dass das wirklich funktionieren könnte. Trotzdem, wie gesagt, um auf der sicheren Seite zu sein, ja, wäre eigentlich auch eine Hardware-Rotation angesagt. Die alten Rechner außer Betrieb nehmen oder ohne Netzwerk für andere Sachen verwenden und neue anschaffen. Sehr kostenaufwendig. Ja.
Wir hatten erwähnt, dass es sinnvoller wäre, Daten mit Zufallszahlen zu überschreiben, statt einfach nur mit Zero Bytes. Was ist der Benefit davon?
Ja, der Hintergrund, ich wiederhole kurz, warum macht es Sinn, die Daten mit Zufallszahlen zu überschreiben, statt mit Nullen? Man kann eine Festplatte, eine magnetische Festplatte, nicht nur magnetisch auslesen, dann würden die Nullen ausreichen, sondern man kann sie auch optisch auslesen. Das kostet sehr viel Geld und ein Tunnelelektronenmikroskop, aber es geht. Weil der Magnetisierungskopf, der geht nie an der gleichen Stelle nochmal über den Track drüber, wie bei der letzten Umdrehung. Und so sieht man auch noch Spuren, Bits und Bytes älterer Daten am Rand der Magnetspur. Ja, es ist weit hergeholt. Aber die einfachere, ja, das geht. Das macht man zum Beispiel, wenn es halt irgendwo gebrannt hat. Die Festplatte ist kaputt, dann baut man die Platten aus und liest die optisch aus. Sehr, sehr aufwendig. Die andere Sache ist, wenn ich was mit Nullen überschreibe, dann sehe ich das mit TextEdit zum Beispiel. Da sind meine Daten, da sind leere Plätze, da sind meine Daten. Ja, das kann auch wertvolle Informationen für Angreifer liefern. Wenn man Festplatten verschlüsselt, ist ein Kriterium der glaubhaften Abstreitbarkeit, dass man nicht mehr unterscheiden kann, ist die Platte leer oder sind da persönliche Daten drauf oder ist da gar nichts drauf, ist die überhaupt partitioniert. Und auch das klappt mit Zufallszahlen besser, weil man die von Daten halt nicht unterscheiden kann.
Dass du sozusagen als Angreifer immer noch vorgaukeln kann, ich habe nichts ja. Falsches, sondern ich habe verschlüsselt, obwohl es nicht so ist.
Genau, ja. Bitteschön. Secure Erase Funktion, Secure Erase, ah ja, also die Secure Erase Funktion macht nach meinem Verständnis bei Flash-Speicher, dass alle Bits gleichzeitig gekippt werden. Das ist dann ein Kommando, wo ich nicht mehr Sektoren und segmentweise löschen muss, sondern das macht der Chipsatz dann von sich aus. Ich weiß nicht, wie das bei Festplatten funktionieren soll, denn der Kopf muss ja trotzdem alles entmagnetisieren. Ja, also ich habe da keine Erfahrung mit. Da muss ich tatsächlich an der Stelle passen. Wenn ich so eine Festplatte magnetisch entmagnetisieren würde, dann würde ich mir so einen Bulk-Eraser kaufen, Festplatte drauf, starkes Magnetfeld ein paar Sekunden und danach kann man die Platte aber auch wegschmeißen. Weil die aber ja, weil die Elektronik halt auch kaputt geht. Aber ja, das mit dem Secure Erase, ich habe es mir noch nicht im Detail angeguckt, muss ich passen. Ja, bitte? Oder müssen wir... Ja, bitte. Frage ist, ob wir Erfahrungen mit verschiedenen IDS-Systemen haben oder mit einem bestimmten? Mit verschiedenen. Ja, also ich habe mir schon vor unserem Angriff als IDS Nord angeguckt, als Netzwerk Intrusion Detection System. Da kommen viele Fehlalarme. Da kommen manchmal so Broadcasts. Verschiedene Netzwerkkomponenten scheinen das gut zu finden, wenn sie mal alle paar Minuten scannen, was es für neue Drucker gibt und wie viel Papier da drin ist. Die machen dann so einen SNMP-Scan. Ja, also wenn man die Admins gefragt hat und sicher ist, dass es kein Angriff ist, dann kann man diese Regeln einfach in der Snort-Config auskommentieren. Ja, also Mails werden nur verschickt, wenn es Auffälligkeiten gibt, die man im Regelwerk nicht auskommentiert hat. Man sollte nicht zu viel auskommentieren, aber solche Sachen wie Broadcasts, die halt schon manchmal merkwürdig sind, also in einem Home-Net wäre es komisch, aber in einem Firmennetz kann das öfter mal vorkommen, je nach Software. Da würde ich einfach die Regel auskommentieren, weil irgendwann wird man so mit Logs zugeballert, dass man die nicht mehr lesen will und dann besteht halt die Gefahr, dass man auch wichtig interessante Sachen nicht mehr mitkriegt.
Bitte? Nochmal zurück auf Schrift. Wenn man mit Schrift Dateien löscht, macht man ja Unterschiede, wenn man jetzt eine Spindelplatte hat oder eine SSD. Weil eine SSD ist ja DLC, oder? DLC macht doch kein Problem mehr, oder?
Ja. Die Frage war nochmal zu Shred oder Wipe. Macht das einen Unterschied bei Flash-Speicher? Beim Flash-Speicher ist ja ein Rare-Leveling-Controller drin und der sorgt ja dafür, dass die einzelnen Segmente nie oder das ausbalanciert wird, wie oft ein Segment überschrieben wird. Das heißt, dort wird ganz massiv rotiert, damit die Schreibvorgänge halt nicht den Sektor 0 kaputt machen, der halt sehr häufig beschrieben wird. Deswegen der Hinweis, nicht eine Datei überschreiben, sondern den gesamten Speicher, ja, auch den leeren Speicher. Also wenn ich eine Datei gelöscht habe, den gesamten leeren Speicher überschreiben, dann gibt es auch keine Reserveblöcke mehr, die noch nicht benutzt wurden, dann ist tatsächlich alles überschrieben. Ja, das kostet halt viel Zeit, aber ist die einzige Möglichkeit, Daten recht zuverlässig zu überschreiben. Auch da kann ich mir vorstellen, dass es bei Blöcken, die teildefekt sind, die dann aussortiert werden und durch Ersatzblöcke ersetzt werden, dass man diese teildefekten Blöcke, wo noch alte Inhalte drauf sind, noch auslesen kann. Also da ist tatsächlich der einzige Weg, die physische Zerstörung des Datenträgers, um 100% sicher zu sein, dass man dort nichts mehr findet, also auf Sandkorngröße schreddern. Ja, aber das hört sich jetzt sehr paranoid an irgendwie. Aber ja.
Ich habe mal für ein Werkzeugbauunternehmen gearbeitet, eine 1600-Tonnen-Presse geht auch.
Ja, also Hinweis aus dem Publikum, eine 600.000-Tonnen-Presse geht auch. Damit wird auch alles pulverisiert. Danke für den Hinweis. An wen kann man sich dann wenden, wenn man diese Presse mieten
kann? Werkzeugbauer, der sowas in der Halle stehen hat.
Okay. Ah, jeder Werkzeugbauer hat so eine. Gut, gut zu wissen. Gut, ich glaube, wir müssen Platz machen für den nächsten Vortrag. Dann würde ich sagen, wo können wir uns treffen, um weiter zu diskutieren? Einfach vorne. Ja, alles klar. Danke.
Habe ich Sie noch um Gefallen bitten?